Fitness mit Marc, Folge 222.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg.
Er ist sich nicht sicher, ob es wirklich so gut ist, wenn es ein Meme von einem gibt.
Marc Maslow.
Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich jemanden ganz Besonderes hier zu Gast. Er ist Professor an der Jacobs University in Bremen, an der Business School Netherlands International, ist auch Professor und hat eine Gastprofessur an der Universität St. Gallen. Er ist Schwarzgurt im Karate, 45 Jahre alt, hat studiert unter anderem in Harvard, in Augsburg und in Westminster in England, forscht zu vielen gesellschaftlichen Themen, unter anderem Innovation, Führung, dem Umgang mit Veränderung und das ist unser Thema heute auch, der alternden Gesellschaft, beziehungsweise wir reden über das Alter. Wenn du fernguckst, wenn du ARD und ZDF guckst oder den Deutschlandfunk hörst oder wenn du lieber liest die FAZ, Süddeutsche oder die Zeit liest, dann kennst du ihn vielleicht schon, denn dort ist er häufig auch mit Fachthemen vertreten. Er ist Autor verschiedener Sachbücher, darunter dem aktuellen Spiegel-Bestseller Entscheide selbst, wie alt du bist. Das ist auch das Thema der heutigen Folge. Wir sprechen über gesunden Lebensstil, den Umgang mit dem Altern, was Altern eigentlich ist, was es bedeutet und warum Fitness und Altern keine Widersprüche sind. Mein Gast heute ist Professor Dr. Sven Völpel.
Diese Fitness mit Marc Folge wird dir präsentiert von audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat, es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat, und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm, wie Fitness mit Marc, buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge.
Ja, heute habe ich wieder Verstärkung hier im Studio. Professor Sven Völpel ist zu Gast. Moin Sven.
Moin Marc.
Sven, hast du heute schon trainiert?
Naja, ich bin so seit fast 12 Stunden durchgehend in Meetings und somit habe ich mental ziemlich stark trainiert.
Das ist auch gut. Woran forschst du aktuell?
Also eigentlich forsche ich momentan an Selbstexperimenten. Das heißt, ich versuche immer, wie ich tatsächlich die ganzen Forschungsergebnisse umsetzen kann. Und das finde ich eigentlich das Spannendste.
Was für Ergebnisse sind das oder was für Experimente?
Also sind natürlich viele, die Experimente jetzt rauskommen, gehen über intermittierendes Fasten, wann man was isst, zu welchen Zeiten man isst, wie man trainiert vor allem, zu welchen Zeiten man trainiert. Und das sind eben alles so spannende Sachen, auch insgesamt zum Beispiel mit Schlaf, für Regeneration. Und da zeigen sich eigentlich neue Kenntnisse, die extrem spannend sind. Das Allerspannendste ist eigentlich tatsächlich die mentale Einstellung. Das heißt, wie sozusagen unsere Einstellung unsere ganze Performance und Leistung auch determiniert.
Und gibt's da was Besonderes, was dir aufgefallen ist? Ja, ein spezieller Effekt, den du vielleicht auch an deiner eigenen Fitness festgestellt hast, der dir jetzt einfällt?
Ja, eigentlich ist es so der mentale Effekt. Also das heißt, wie ich mit welcher mentalen Einstellung ich rangehe, da folgen eigentlich dann die Ergebnisse raus. Das heißt, wir kreieren eigentlich unsere sozialpsychologische Welt, sage ich mal, mit unseren Gedanken, die einfach extrem wirkungsvoll sind. Und das weiß man nicht immer mehr. Also es gibt immer mehr Studien dazu, wie wirkungsvoll die tatsächlich sind. Und das finde ich einfach extrem spannend, dass mit selben Tätigkeiten einfach, das Zehnfache an der Leistung erbracht werden kann.
Gibt es da ein Beispiel?
Also ein Beispiel ist eigentlich, wo ich es richtig krass gesehen habe. Man kennt ja die Placebo-Studien und die Placebo-Studien zeigen halt die Meta-Analysen, also Studien aller Studien zusammengefasst, dass man einen Effekt von Placebos hat zwischen 35% und 100%. Das heißt, ja, die geringste Studie, die tatsächlich gefunden worden ist, ist eine Verbesserung von 35%. Wir haben selber mal eine Studie gemacht, die ein bisschen so das Mentale auch zeigt. Das war mit älteren Personen. Das heißt, wir haben Personen, die über 60 waren, bei uns ins, wir haben das größte sozialwissenschaftliche Labor in der Jacobs University mit 100 Räumen, so ungefähr 70 Experimentalgruppenräume, wo man Fragen machen kann. Da haben wir Personen, ja, ein Blatt Papier gegeben und der einen Personengruppe, jeweils ein Drittel der Seite mit einer Negativhypothese des Alters. Das heißt, im Alter wird man vergesslicher, gebrechlicher, man kann sich Sachen eben nicht mehr so leicht merken, die Defizithypothese des Alters. Die andere Gruppe haben wir ein Drittel Seite genommen und haben in den ein Drittel der Seite genau das Gegenteil gemacht. Wir haben gesagt, im Alter, da hat man ja größere kristalline Intelligenz, die steigt, man kann vernetzter denken, man wird weiser, ein bisschen positive Dumbledore-Hypothese. Dann haben wir geguckt, die Leute sollten dann über eine Stunde in Gruppen von 4 Leuten einfach kreative Lösungen identifizieren. Und da kam dann tatsächlich bei raus, dass die Anzahl der Ideen, der gefunden worden ist, hat sich bei der negativ geprimten tatsächlich halbiert und bei den anderen verdoppelt. Das heißt, wir haben nach einer kurzen 3 Minuten Intervention tatsächlich eine Leistungssteigerung von 400% von der Anzahl der Ideen, wenn die eine Stunde in einer Gruppe zusammenarbeiten, wenn sie denken, sind gut oder schlecht. So, danach, wenn man noch zusätzlich ratet, die Qualität der Ergebnisse, dann sind die nochmal drastisch gefallen bei denen, die eben negativ geprimed worden sind und nochmal richtig drastisch gestiegen bei denen, die positiv geprimed worden sind. Also da kann man sagen, okay, kurze 3 Minuten Intervention, eine Stunde wird danach irgendwas gemacht und man hat einen Leistungsunterschied von ungefähr 1000%. Das fand ich absolut beeindruckend.
Wahnsinn. Jetzt nur als These, heißt das, dass wenn jemand von sich sagt, er wäre unsportlich gewesen oder was auch immer und ein anderer sagt, ich bin ein sportlicher Typ, das wirkt sich direkt auf die Leistung aus?
Ja, das finde ich genauso super bei deiner Dranbleiber-These, dass es nämlich genau passt. Das heißt, das ist ja tatsächlich so, wenn ich jetzt denke, ich kann irgendwas, dann kann ich das. Und das nennt sich in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist sozusagen das Konstrukt, ein psychologisches Konstrukt. Das heißt, wie stark traue ich mir zu, irgendein Ergebnis zu halten? Das zeigt sich ja bei zum Beispiel, ja, olympische Medaille. Da fokussiert einer und denkt immer, ich gewinne jetzt. Egal, ob das jetzt ein Boxer ist, ob das ein Zehnkämpfer ist oder ein Sprinter ist. Der stellt sich immer vor, wie er eben bei Gold als erstes eben durchs Ziel läuft. Und genau diese mentale Fokussierung triggert so, dass man dann einfach auch denkt, erfolgreicher wird. Und das nennt man Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist egal in welcher Sache. Ist es der größte Prädiktor für Erfolg. Das heißt, es ist wichtiger als Intelligenz, das ist wichtiger als körperliche Konstitution oder alles andere. Das heißt, die Selbstwirksamkeit ist tatsächlich sozusagen der Nummer-1-Stellhebel. Und das ist genauso ein Muskel, den man halt trainieren kann, die Selbstwirksamkeit, wie stark traue ich mir etwas zu. Und es ist aber nicht so ein, sagen wir mal, ein Luftschloss, was man baut, sondern es hat ja einen Feedback-Loop. Das heißt, wenn ich was anfange, eine positive Bestätigung habe, dann steigt meine Selbstwirksamkeit, weil dann glaube ich ja wirklich, dass ich schaffe. Ich kann mir ja nicht sagen, wenn ich noch nie zum Beispiel Tischtennis gespielt habe, ich werde jetzt im halben Jahr Weltmeister im Tischtennis spielen, dann glaube ich, baut keiner, der noch so überzeugt von sich aus, wirklich die Selbstwirksamkeit auf, das dann wirklich zu schaffen. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich das einfach genauso wie ein Muskel ist, der trainierbar ist, natürlich auch die Zeit benötigt, aber zu extrem starken Erfolgen wirkt. Also in allen Lebensbereichen, was wiederum heißt, dass diejenigen, die halt Fitness machen, natürlich auch in vielen anderen Lebensbereichen extrem erfolgreich sind, weil die einfach lernen, umzugehen, diszipliniert zu sein und eben diese Selbstwirksamkeit, das, was sie sich vornehmen, auch tatsächlich zu schaffen.
Nehmen wir mal das Beispiel Krafttraining. Jemand macht gar kein Krafttraining und sagt sich, in einem halben Jahr bin ich Weltmeister im Kreuzheben. Also hätte das diesen positiven Effekt mindestens, ich nehme jetzt mal die Zahl einfach, mindestens 35% Leistungssteigerung zum Beispiel als jemand, der von sich sagt, ich glaube, das kriege ich nicht hin.
Ja, also wir haben so ein bisschen gerade ja schon im Vorgespräch gesprochen, wir waren ja total begeistert, haben uns so ausgetauscht, weil wir einfach so viele Gemeinsamkeiten haben. Und es ist halt tatsächlich genauso, wenn man in einer Studie geht, zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, wer gewinnt denn im Fußballspiel? Ja, im Fußballspiel war es lange so, dass die Mannschaften, wenn man dann FC Bayern oder die deutsche Nationalmannschaft, die haben eigentlich immer sehr gut gespielt und am Schluss Viertelfinale, Halbfinale oder das Finale immer ausgeschieden, immer irgendwie blöd verloren. Das ist alles eigentlich auch sehr stark eben wiederum diese Selbstwirksamkeit. Ja, wenn man die Haltung sieht, ich mache mir meistens so eine Freude draus, wenn ich vorher halt im Wettkampf sehe, egal ob das jetzt wieder Sprinten ist, Boxen, irgendeine Mannschaftsballsportart, Fußball oder Handball, dann guckt man einfach mal auf die Leute, wie die Leute einfach von der Haltung sind, ja, wie die motiviert sind. Dann kann man eigentlich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, sage ich mal schon mal 70%, eigentlich fast sagen 70-80%, wer da gewinnt. Und das zeigt sich überall. Also es zeigen sich Studien, beispielsweise der erste Eindruck, der zählt. Wenn man Lehrevaluation nimmt, man beobachtet jetzt jemand und lässt ihn von Studenten raten nach einer halben Stunde oder eben nach zum Beispiel 15 Wochen Kursunterricht, dann zeigt sich eine extrem hohe Korrelation, dass die nach eben einer halben Stunde, maximal vielleicht sogar nur 20 Minuten, mindestens 80% übereinstimmt mit der Gesamtevaluation. Das heißt, die Person, wie die auftritt am Anfang, gibt sozusagen schon ja die Wirksamkeit, wie sie ist. Und das zeigt sich auch im Sport, das ist tatsächlich so, gibt es auch viele, also es gibt einige Untersuchungen, beispielsweise von der Harvard University durchgeführt, indem man Zimmermädchen gesagt hat, also beide Gruppen von Zimmermädchen haben komplett die gleichen Tätigkeiten gemacht, nämlich einfach nur ja ihre Zimmer sozusagen gereinigt in den Hotels. Und der einen Gruppe hat man aber gesagt, was sie ja machen, ist Fitnesstraining. Das heißt, sie werden wesentlich fitner. So, die haben komplett die gleichen Bewegungsabläufe gehabt, das gleiche gegessen, haben aber danach in ihren Untersuchungen physisch wesentlich bessere Werte gehabt, vom Fettgehalt bis eben Blutdruck, bis allen Leistungsparametern. Das heißt, die Art der Einstellung, wenn ich denke, eine bestimmte Tätigkeit wirkt sich bestimmt gut aus, dann wirkt sie sich tatsächlich aus. Und das hat man auch in der Konzentration. Also wenn man jetzt einfach nur irgendwie Lehrübungen macht, das war ja gerade eine Studie auch, die du erzählt hattest, wenn man sozusagen einfach Krafttraining macht, die eine Gruppe, die anderen stellen sich das nur vor, eben abends irgendwie zu Krafttraining zu machen und die anderen macht beides zusammen, dann zeigt sich auch schon ein Rieseneffekt bei denen, die sich nur vorstellen, eben Krafttraining zu machen. Wir haben das auch schon viele Athleten gesagt, viele Bodybuilder, wenn die im Urlaub sind, fahren die irgendwie weg, kommen wieder, dann sind die trotzdem stark. Ja? Oder manche können nur irgendwie einmal im Monat trainieren, sind die trotzdem stark, weil sie sich einfach mental vorstellen. Und das ist unheimlich, wie sich das wirkt. Da gibt's auch eine neueste Studie wiederum über den Placebo-Effekt. Man hat früher gedacht, ja, Placebo-Effekt, das ist halt irgendwas, was irgendwie so ein bisschen wirkt. Aber was es tatsächlich wirkt, ist, der Placebo-Effekt wirkt tatsächlich, löst ein Hormon im Gehirn aus. Das heißt, wenn man denkt, diese Pille zu nehmen, dann ist es nicht nur irgendwie, dass man sich das denkt, sondern es ist ein real physischer Prozess im Hirn. Es werden also Hormone ausgestoßen und genauso ist es so, dass der Körper eigentlich, also das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer Bewegung, ob ich mir die vorstelle oder real ausführe. Das heißt, die Verknüpfung im Gehirn sind gleich. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, 1000-mal ein Salto zu machen, dann ist es so, wie wenn ich tatsächlich 1000-mal ein Salto mache. Das heißt, ich kann mir nach 1000-mal vorstellen, den dann real wirklich machen. Und in der Regel, ja, wachsen dann auch, sagen wir mal, selbst in der Regel sogar Muskeln dann nach oder Muskeln in dieser Form, weil das Gehirn ja diese Impulse setzt dafür. Also wirklich biologisch setzt von Hormonen und von allem. Und das ist eine Forschung, die ja eigentlich auch noch, glaube ich, immer mehr ausgebaut wird und in der Zukunft sicherlich auch noch ziemlich stark erforscht wird und weitere Potenziale ja bergen wird.
Das ist ja faszinierend. Das heißt, vielleicht haben wir hier Postboten, die zuhören. Und wenn dann ein Postbote von sich sagt, ich mache jetzt hier beim Briefe austragen, mache ich Fitnesstraining. Und der andere sagt, ich trage hier Briefe aus, dann wird der Fitnesstraining macht, wahrscheinlich fitter werden.
Ja, also das ist eigentlich schon sehr wissenschaftlich gesichert, dass es so sein wird. Leider hat man in der Post das auch so gemacht, dass man tatsächlich gesagt hat, man stellt jetzt um auf E-Bikes, was eigentlich dazu führt, dass die Menschen noch viel schneller altern, weil sie eben mit E-Bikes sich natürlich dann eben nicht mehr anstrengen, bequemer werden und durch das bequemer werden natürlich auch also weniger fit werden. Das ist eigentlich keine besonders gute Strategie.
Sven, wir sind schon ziemlich tief im Thema drin. Ich würde ganz gern nochmal einen Schritt zurückgehen. Nochmal für die Hörer, die dich jetzt gerade erst kennenlernen. Wenn dich jemand fragt, zum Beispiel auf einer Konferenz oder so, wer bist du eigentlich, was machst du so, was antwortest du dann?
Also ich glaube, erstmal muss ich sagen, ich bin ziemlich verrückt, weil ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin einfach von den Sachen, die ich mache, begeistert. Aber man könnte auch sagen, Altersforscher.
Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja eine beeindruckende Biografie auch, bist viel um die Welt getingelt, auch in deinem eigenen Studium. Und wie bist du dazu gekommen, dich so mit dem Altern zu beschäftigen jetzt fachlich?
Also eigentlich bin ich von der Doktorarbeit hergekommen über Wissensmanagement. Das heißt, ich habe daran geforscht und habe dann gemerkt, naja, eigentlich geht so, die Entwicklung im Wissensmanagement kam vom Data Management, zum Information Management, zum Wissensmanagement und nächste Stufe ist irgendwie, Wissen alleine reicht nicht, man muss ja Emotionen dazunehmen. Ja, also wird die nächste Stufe auch wie in Führung sein von der Betriebswirtschaft, irgendwie wie Weisheitsforschung. Und da bin ich dann an das Jacobs Center gekommen, da war die führende Weisheitsforscherin, auch Vorsitzende der Psychologie, Ursula Staudinger, Und da bin ich dann zugestoßen beim Aufbau des Jacobs Centers on Lifelong Learning. Das heißt, wir waren 9 verschiedene Professoren, die alle eben zum lebenslangen Lernen geforscht haben. Von eben Gehirnforschung zu Psychologie bis hin zu Soziologie und Politologie. Und mein Part war es als Betriebswirt quasi dann diese ja Gäste, die wir weltweiten Forscher, die wir zu all diesen Themen gehabt haben. Also wie wirkt sich Intelligenz aus? Wie wirkt sich die körperliche Leistungsfähigkeit aus? Die sozusagen zu integrieren, mit denen sich halt wöchentlich zu treffen und auch tatsächlich umzusetzen, also in der Tat für halt Führungskräfte, für Individuen und für gesamte Organisationen. Und daraus kam halt die Begeisterung dann auch, wie stark ja ist eigentlich der Einfluss unserer Verhaltensweisen von Ernährung, von Bewegung, Denkweisen, verschiedene Routinen, die wir haben, auf unser Alter. Und das hat mich einfach fasziniert, dass ich dann einfach zur Demografieforschung oder Weisheitsforschung bis heute noch gar nicht so viel weiter gekommen bin, weil einfach dieses Demografie sozusagen mich so eingenommen hat. Und dann ist es so, dass ich sage, ja, practice what you preach. Mir ist halt wichtig, nicht nur die Studien eben zu lesen und zu hören, sondern tatsächlich umzusetzen. Ja, wobei das sind 2 Aspekte. Der eine ist, okay, man kann den ja, Alterungsprozess verlangsamen. Das ist bei mir nicht so der Fall, sondern ich würde einfach sagen, ich packe einfach viel mehr, das ist so mein Naturell, sage ich mal, Intensität rein und sage, ich lebe halt in einem Leben 5 Leben. Dann habe ich mehr davon, als wenn ich mein Leben vielleicht um ja, 20, 30 Jahre verlängere. Und das ist das, was ich auch praktiziere. Das heißt, es heißt nicht unbedingt, dass ich viel schneller weniger altere. Aber ich glaube, mit dem Pensum, was ich nehme, ist es schon, glaube ich, also ich schaffe eigentlich nur das, was ich schaffe, durch eine wirklich absolute Selbstoptimierung in allen Bereichen von eben Ernährung, Denkweisen und so weiter, über die wir dann noch eingehen können. Und jeder kann dann selber sagen, okay, nütze ich die ein, um mich selbst zu optimieren, einfach mehr zu schaffen, oder nütze ich die ein, um zum Beispiel meinen Alterungsprozess zu verlangsamen und dann möglichst lange zu leben, geht natürlich auch.
Du hast ja ein Buch geschrieben, das auch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist, mit dem interessanten Titel Entscheide du, wie alt du bist. Was ist denn eigentlich Altern?
Ja, also Altern gibt es auch verschiedene natürlich Theorien wieder. Altern ist eigentlich, würde ich mal sagen, das Plausibelste, dass die Zellen sich sozusagen replizieren, also wieder sozusagen teilen, und bei den Replizieren aber teilweise Fehler entstehen, also in der DNA der Zellen. Und durch die geschädigte DNA, die von vielen Dingen kommen, also Stoffwechselprozesse, sowas wie Sonnenlichteinstrahlung, wie irgendwie Chemikalien, Verunreinigung, Stress, also auch körperlich gemachter eigener Stress, auch eben aus Nahrungsmitteln, aus allen diesen oxidativer Stress zum Beispiel, das führt dann zu einer Replizierung, zu einer fehlerhaften Replizierung der Zellen, und dadurch natürlich werden die immer weiter zerstört und dadurch altert man halt, was man äußerlich sieht, eben mit Falten oder genauso Innenorgane. Das ist eigentlich das größte, sagen wir sozusagen, Altersmodell, was es heutzutage gibt, das plausibelste.
Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann gibt es die einen, die halten sich für alt, andere halten sich für jung, obwohl auf dem Ausweis die gleiche Zahl steht. Gibt es denn eigentlich eine Definition, ab wann jemand alt ist?
Ja, ich sag mal, man ist so alt, wie man sich fühlt, und es gibt tatsächlich verschiedene Altersfaktoren. Das haben wir auch in der Ausstellung E-Alter konzipiert, die auch im Buch sind. Das heißt, es ist erstmal das kalendarische Alter. Kalendarische Alter heißt ja nur, wie alt bin ich? Also wann bin ich geboren? Wie viele Lebensjahre und Tage habe ich? Ja, dann gibt es das biologische Alter. Das wird gemessen an eben verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel Handkraft. Also wie stark kann ich zupacken? Beispielsweise Lungenvolumen, Atemfrequenz oder auch Herzfrequenz. Das sind Leistungsparameter. Die kann man eben, wie gesagt, messen. Und dann gibt es aber auch das gefühlte Alter, also das biologische Alter, und auch nochmal das soziale bzw. Erfahrungsalter. Das heißt, wie viel Erfahrung habe ich schon? Und in der Regel ist es natürlich gut, biologisch relativ jung zu sein. Ich glaube, das will fast jeder. Und gleichzeitig aber ein großes Erfahrungsalter haben. Und im Idealfall, sage ich mal, ja, ist man halt tatsächlich irgendwie biologisch wie irgendwie ein Jugendlicher und Erfahrung wie ein Greis.
Es gibt ja spannende Studien, auch eine davon erwähnst du in deinem Buch, diese Blue Zones Studie, wo man sich halt verschiedene Bevölkerungsgruppen angeguckt hat und festgestellt hat, es gibt Menschen auf der Welt, die sehr alt werden, und ja, in anderen Bereichen werden sie nicht so alt, also auch wirklich nicht Individuen, sondern ganze Gruppen. Wie kommt das, dass wir da so einen Unterschied haben?
Die Blue Zones, die du gerade genannt hast, ist zum Beispiel in Okinawa, das ist in Sardinien, das sind die Zonen, wo eben Menschen besonders alt werden. Und das liegt eben an Vielzahl von Dingen. Also erstmal natürlich die Ernährung, ganz wichtiger Bestandteil. Also das ist meistens immer überwiegend natürlich ganz starke pflanzliche Kost. Viel auch zum Beispiel Okinawa sind Algen dabei, es ist viel Fisch dabei. Das sind natürlich immer, klar, Obst und Gemüse, vor allem Gemüse, teilweise auch Knoblauch, Zitronen, also so ein bisschen die Dinge, die man eigentlich eh schon weiß. Also auch mediterrane Kost ist sehr, sehr gesund, das heißt kalorienarm und sehr nährstoffreich. Es ist aber auch so, dass Bewegung eine Rolle spielt, also in Okinawa beispielsweise, auch in Sardinien, Okinawa, gehen mal, da bauen alle eigentlich bis ins Hohe, also bis sie sterben eigentlich, bauen sie fast dann ihr Gemüse selber an. Also mit 100 wird jemand noch am Feld sein und dann eben seine Gemüse, wie gesagt, selber hacken und anbauen. Die würden dann eine Morgengymnastik machen, die würden aber auch, und das ist das Entscheidende, zum Tanzen gehen, regelmäßig, wöchentlich und vor allem ganz, ganz unterschätzt die soziale Interaktion. Das ist etwas, was man absolut unterschätzt noch. Das heißt, in Sardinien beispielsweise würden sich dann ein Mann mit 105 noch mit irgendwie einem schönen Hemdchen auf den Marktplatz setzen und dann halt tatsächlich die Nacht noch durchtanzen. Auch beim, ja, vielleicht in Griechenland irgendein Wein oder ein, keine Ahnung, was es alles gibt. Uso vielleicht oder vielleicht auch einen griechischen Wein und einfach das Leben genießen. Eben dieser sozialen Interaktion. Das heißt, dann passiert es tatsächlich, dass dann ein 105-Jähriger zusammen vielleicht mit einem 10-Jähriger die Nacht dann irgendwie durchtanzt da im Kreis. Das ja ist, was da überall passiert. Und das ist natürlich was, was wir auch replizieren können. Das heißt, wenn wir uns auch so verhalten, werden wir mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ein höheres Lebensalter erreichen. Und worum es ja noch viel mehr geht, dass wir halt fit sind bis ins hohe Lebensalter. Weil das bringt mir nichts, wenn ich jetzt 100 Jahre alt werde und davon 20 Jahre mit Demenz im Altersheim verbringe, sondern das ist ja so, dass ich halt bis zum letzten Atemzug, wenn möglich, halt wirklich noch topfit bin und nicht mal unbedingt an einer Krankheit sterben muss, sondern vielleicht auch noch an Altersschwäche.
Das sind ja gute Nachrichten für die von uns, die auch ganz gern das Leben mal genießen wollen. Das heißt, wer auch mal fünfe gerade sein lässt und ja mit Menschen, mit denen er gerne Zeit verbringt und auch mal vielleicht auch mal ein Glas Uso trinkt oder ein Glas Wein, der wird also älter als jemand, der das nicht tut?
Also es ist tatsächlich so, dass die Studien zeigen, steht auch im Buch so drin, in einem Alterstest, den man macht, wenn man angibt im Alterstest, dass man ja gar keinen Alkohol trinkt, dann ist man sozusagen älter, als wenn man angibt, dass man ein bisschen trinkt. Und deswegen ist es ja so, als erstes, sage ich mal, sterben die Alkoholiker, als zweites die Abstinenzler. Natürlich ist Alkohol ein Zellgift, das ist ganz klar. Ja, also das wirkt sich negativ auf die Zellen aus. Es hat immer positive und negative Effekte. Ich sage mal, Alkohol beispielsweise Zellgift erhöht dann zum Beispiel Krebsrisiko, bestimmte Krebsarten natürlich. Auf der anderen Seite senkt es wieder Herzinfarktrisiko, weil das ist natürlich erstmal entspannt, dann wahrscheinlich die Arterienverkalkung ein bisschen entgegenwirkt, dann sind natürlich bei bestimmten, bei Rotwein sind Rubinstoffe drin oder beim Bier halt, dann Dinge zum Entspannen über den Hopfen. Also das ist eine der Dimensionen, aber eigentlich ist es wirklich die soziale Dimension. Das heißt, man wird halt locker dabei, man kann entspannen beim Alkohol, man nimmt halt alles nicht immer so ernst und vieles ist daraus entstanden und wahrscheinlich auch viele Kinder.
Wir hatten im Vorgespräch über Sport gesprochen auch und jetzt würden die meisten von uns wahrscheinlich denken, wer viel Sport macht, der bleibt jung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die These, dass Sport den Stoffwechsel beschleunigt und dadurch, ja, Zellteilung, hattest du eben schon gesagt, beschleunigt ist, was auch als Alterungsfaktor gesehen werden kann. Wie ist das denn jetzt wirklich? Hält Sport wirklich jung oder kann Sport auch alt machen?
Also ich habe da wirklich mindestens 15 Jahre alle möglichen Experten gefragt. Ich habe keine Antworten gefunden, bin dann eigentlich nur absolut zufällig, wie es meistens so ist bei irgendwie Erfindungen oder Entdeckungen, bin darauf gestoßen, dass es ja Alligatoren und Krokodile gibt und die Alligatoren leben doppelt so lang wie die Krokodile und das liegt daran, dass die einen halb so schnellen Stoffwechsel haben. Das heißt, es ist tatsächlich so und es macht ja Sinn, unsere Zellen teilen sich halt und desto schneller sie sich teilen, desto größer gibt es natürlich, wie gerade vorher gesagt, diese Schäden bei der Replizierung der Zellen. Das heißt, wenn ich den Stoffwechsel verlangsamere, lebe ich auch länger. Zeigt sich an Schildkröten, die haben ja beispielsweise, also je nachdem natürlich in welchen Regionen die leben, aber normale griechische Landschildkröten zum Beispiel haben etwa so 4 Monate, 3 Monate vielleicht einen Winterschlaf. Das heißt, dann haben die ganz langsamen Stoffwechsel und das heißt, in dieser Zeit leben die natürlich auch länger. Das heißt, da hat man schon irgendwie 30% gewonnen. Ja, das Gleiche ist natürlich auch bei Schlafen. Aber, und jetzt kommt es dazu bei Sport. Ich dachte immer, ja, Sport super gesund, klar, und habe dann zum Beispiel selber mal sehr stark hochintensives Training gemacht, High-Intensity-Training. Das heißt einfach nur 20 Minuten und dann wird der Stoffwechsel auf 48 Stunden angekurbelt. Man verbrennt also Fett. Es ist aber so, dass natürlich mit schnellerem Stoffwechsel wir auch schneller altern. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise gleich mit Ernährung, deswegen zeigen eigentlich die Studien, die am deutlichsten sind für die Lebensverlängerung, ist intermediäres Fasten, beziehungsweise erstmal die Kalorienreduktion an sich, also Reduktion von erstmal Nahrung, also Kalorien, aber auch von Eiweißen, auch bestimmten. Und zweitens aber das Zeitfenster, wann die Nahrung zugenommen wird, zu verringern. Und das zeigt sich in allen Organismen, also vom Einzeller bis zum komplexen Lebewesen wie wir. Das Einzige ist, dass bei Menschen selbst gibt es noch keine Langzeitstudien, sodass man es nicht, sagen wir mal zu, ich sage jetzt mal 1000%, ja, gesichert sagen kann. Aber das zeigt doch alles darauf hin. Und es gibt als Beispiel nur, das waren Schimpansen, also Affen, die uns sehr ähnlich sind genetisch. Denen hat man eben eine Kalorienrestriktion gegeben. Das war auch ein Langzeitexperiment. Und die haben eine 33% längere Lebensspanne gehabt. Das zeigt sich aber auch bei Plattwürmern, das zeigt sich auf Mäusen, zeigen also alle Säugetieren auch die ähnlichen Effekte ungefähr um diese Zeitspanne verlängert. Man weiß es auch von Menschen von bestimmten Religionen zum Beispiel, die das Gleiche machen wie andere. Die essen zum Beispiel nur zweimal am Tag und haben auch eine 7,5 Jahre längere Lebenserwartung. Also da kann man jetzt noch direkt drauf eingehen, beispielsweise, warum das so ist. Also es gibt ja die ketonische Verbrennung, das heißt normalerweise leben wir, wenn wir halt immer essen, wie wir das normal tun. Und ich habe ungefähr 10-mal am Tag gegessen, bevor ich diese Studien mir die bekannt waren. Das heißt, ich habe angefangen, in der Früh sofort was zu essen, am Abend was zu essen. Und es hieß ja früher immer, 5-mal am Tag mindestens auch Früchte, Gemüse zu essen, um dann Vitamine und alle Versorgung zu haben für den Stoffwechsel. Man weiß eigentlich von Experimenten seit, ich glaube, das ist ungefähr, ich weiß nicht, so 1926 rum, 30er, 20er Jahre, weiß man schon aus Tierversuchen, dass die Kalorienreduktion verlängert ist. Und das wurde jetzt intensiviert und momentan weiß man eben, dass diese zwei Dinge, also eben Kalorienreduktion, Zeitfenster verkürzen, führt bei allen nicht nur zu einer Lebensverlängerung, sondern auch tatsächlich Zunahme verschiedener Leistungen, also beispielsweise die Wege, die Aktivität zurückgelegt wird bei Fruchtfliegen, bei Ratten, ist extrem viel höher als bei denen, die viel zum Essen kriegen. Es ist auch so, dass sich Ratten beispielsweise wesentlich besser Dinge merken können, wenn die eben nicht so viel essen. Und es gibt sogar ganz krasse Experimente, wenn man jetzt zwei Gruppen von Ratten hat, eben 20 Ratten in der einen Box, 20 in der anderen Box, die einen Ratten, die haben eben ganz normal gegessen, wie alle, und die anderen sind gerade im Fastenmodus. Die im Fastenmodus ist, also beiden gibt man die gleiche Dosis an Gift, also letztendlich sehr stark überdosierte Chemotherapiepräparate. Dann ist es tatsächlich so, dass die Ratten, die quasi im Fastenmodus sind, die nichts gegessen haben, komplett quicklebendig rumlaufen, als ob nichts passiert wäre. Während hingegen die Ratten, die ganz normal gegessen haben, liegen 20 tote Ratten im Käfig. Und es zeigt, wie unser Organismus sich sozusagen im Fastenmodus, im Überlebensmodus abschottet, von eben Giftstoffen, aber auch zum Beispiel von Viren, Bakterien. Also Paracelsus zum Beispiel hat gesagt, dass das Nummer eins, eben gesund zu werden, ist tatsächlich Fasten. Und was dann passiert ist, da gab es auch über Autophagie nennt sich das, Nobelpreis von einem Japaner kürzlich. Und zwar, wenn der Organismus, und egal welcher, ob Einzeller oder komplexer Organismus, keine Nahrung mehr hat, macht er als erstes, der greift zurück auf Dinge, die zum Beispiel in der Zelle sind, die verdaut werden, nämlich Viren und Bakterien. Genauso ausgefranste, zum Beispiel also einfach kaputte Eiweiße, die eben schon regeneriert sind. Der nimmt also erstmal sozusagen die kaputten Zellen zuerst, was dazu führt, dass egal, auch wenn man jetzt alle um einen rum krank sind, wenn man nichts gegessen hat, wird man quasi nicht krank, so gut wie nicht krank, weil man einfach die Bakterien und Viren sich sozusagen selber verdauen. Also es ist ein absolut super Rezept. Man macht es auch natürlich. Jedes Tier zieht sich zurück, jeder Mensch zieht sich zurück. Und dann wird man halt gesagt, na Kind, du musst doch mal essen, du musst doch mal Kräfte werden. Nee, man muss eben nichts essen. Wenn man nichts isst, wird man eben wieder gesund sofort. Ja, das sind also die Selbstheilungskräfte, die dann eben in so einem Fastenmodus ja noch angeregt werden. Und es gibt halt einige, wie zum Beispiel Dr. Armin Ray, der ist seit 18 Jahren rein vegan, einmal am Tag eine Mahlzeit, und der ist mit, ich glaube, 82,5 Kilogramm Weltrekordhalter im Kreuzheben von 305 Kilogramm. Mit nur normalen Nahrungsaufnahme, ich weiß nicht, wie sonst ein Kraftsportler wird wahrscheinlich 3, 5, 7.000 Kalorien essen. Und er isst laut eigenen Angaben so ungefähr 1.400 Kalorien. Hat aber auch noch komplexer, da könnte man auch noch eigentlich stundenlang drauf eingehen, wann mal wie wo was isst, wie viel man isst, wie man das gemixt isst, wird natürlich unterschiedlich verdaut. Auch zum Beispiel, wenn man Aminosäuren isst, wenn man keine isst, gehen komplett andere Stoffwechselprozesse, auch die Bakterien im Darm, die eben anders reagieren. Und damit, also Beispiel, wenn man jetzt Aminosäuren zu sich nimmt, dann gibt es schon alleine, braucht man 500 Kalorien für die sozusagen Darmbakterien, die nicht aktiv sind, weil wenn man die nicht zu sich nimmt, dann werden die selber entstehen die bei den Darmbakterien und diese Darmbakterien produzieren alleine eine Wärme von 500 Kilokalorien, die man sich dann schon mal als Essen sparen kann. Also nur als einige der Beispiele. Und dann ist es ja auch so, ist ja egal, was ich esse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nahrungsmittel mixe, dann ist über den Nahrungsmittelmix wird es natürlich anders verdaut. Ja? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, erst mal ein Stück Fleisch esse, danach haue ich mir Nachtisch rein, zum Beispiel eine Wassermelone, dann braucht das Fleisch oder geben wir mal eine Sardine oder einen Fisch vielleicht 6 Stunden, vielleicht 10 Stunden, wenn es richtig fettig ist. Drüber liegt dann die Wassermelone, die sich nach einer Stunde schon verdaut hat, die dann aber auch tatsächlich anfängt, dann mal 5 bis 10 Stunden da drin zu gären und natürlich Giftstoffe zu produzieren. Das heißt, man müsste dann eigentlich nehmen und sagen, okay, erst das Obst, das braucht vielleicht 1 Stunde zu verdauen, danach esse ich dann Gemüse, das verdaut vielleicht 3 Stunden und danach esse ich halt einen Fisch und ein Fleisch, was dann eben länger im Magen liegt. Das entlastet und macht dann natürlich dann fitter und auch leistungsfähiger.
Ich glaube, für viele, die jetzt zuhören, wird das vieles von dem entgegen dessen gehen, was sie bisher für richtig gehalten haben. Jetzt ist ja auch die Frage, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte gerne Muskeln aufbauen, dann braucht er ja auch eine gewisse Anzahl von Baustoffen. Würde das denn heißen, wenn der sich dann zum Beispiel hyperkalorisch ernährt und halt mehr isst, als er braucht, weil der Körper das eben braucht, um auch Gewebe aufzubauen, dass das dann lebensverkürzend wirkt?
Ja, also im Wesentlichen wirkt ja lebensverkürzend und ich glaube, das weiß man eigentlich wirklich noch nicht so genau, wie die Muskelmasse. Das ist auch eine Frage, die ich mir öfters gestellt habe. Also insgesamt ist es natürlich so, wenn der Stoffwechsel langsamer ist, lebt man länger. Aber andererseits ist es dann natürlich, dass der Gesundheitsaspekt, der ist, wenn man viel Muskelmasse hat, hat man weniger Fett und ist wieder gesünder. Deswegen beispielsweise Dr. Armin Ray, kann man auch im Video, glaube ich, angucken. Vegan Strong Meat Eats One Meal a Day. Wenn man das googelt, findet man das. Und der macht ja alles, um sein Leben zu verlängern. Und der trainiert beispielsweise dann einmal am Tag direkt vor dem Essen. Also nachdem er ungefähr, ich sage mal, 22 Stunden nichts gegessen hat, dann trainiert er. Und nach dem Training isst er dann quasi knapp 1 Stunde vom Zeitfenster her. Und das eben seit 18 Jahren. Der ist ziemlich fit, ziemlich gesund. Er redet eigentlich wie Spock. Das heißt, es kommt auch zu einer Verjüngung des Gehirns. Und eigentlich redet er, wie ein, sagen wir, wissenschaftlicher Artikel gedruckt ist. Aber das muss ja jeder dann für sich selber entscheiden, was er macht. Muskelmasse aufbauen, ja. Also gab es Men's Health ja auch habe ich letztens mal gesehen, Titelmagazin, irgendwie ein Däne, der 2,18 Meter ist. Der hat sich tatsächlich alle 3 Stunden Wecker gestellt, um dann zu essen und nachts noch einen Wecker gestellt, um dann Quark zu essen. Das funktioniert natürlich, um Muskelmasse aufzubauen, ja, weil ich am Anfang, also bevor ich in diese ketonische Verbrennung reinfalle, natürlich sehr viel Muskelmasse auch verbrenne. Und nach den 12 Stunden komme ich in die ketonische Verbrennung. Das heißt, dann verliere ich, glaube ich, dann wird halt 96% Fett verbrannt, nicht mehr Muskelmasse. Das heißt, es sind schon viele Bodybuilder, die sagen, sie trainieren halt dann tatsächlich nach einer längeren, also mit intermittierendem Fasten. Zeigt sich auch, dass das beispielsweise die Spartaner haben wenig gegessen, Gladiatoren. Es gibt schon Beispiele davon, die tatsächlich dann einmal am Tag essen. Es nennt sich ja auch ein bisschen so die Palento-Diät. Früher haben die Leute halt den ganzen Tag gejagt. Abends haben sich dann irgendwie in die Höhle ein Lagerfeuer gesetzt und gegessen. Egal, was sie gesammelt haben oder Nüsse oder eben was sie gejagt haben. Also das ist schon so ein Mechanismus, für den wir als Menschen wahrscheinlich zu hoher Wahrscheinlichkeit angelegt sind. Und es geht ja noch weiter mit, wann wir trainieren. Also zum Beispiel ist es ja morgens oder abends. Und das Beste ist wahrscheinlich so anaerobe Training, also Ausdauertraining tagsüber zu machen und ein richtiges Krafttraining abends zu machen, weil sich natürlich dann Hormone, die ganzen Wachstumshormone tatsächlich über Nacht halt aufbauen und die Muskeln auch aufgebaut werden, nachdem sie die Trigger haben von eben sozusagen einmal gefordert zu sein, dann die Nahrung aufzunehmen und dann sich sozusagen danach auszuruhen. Ja, und diese Aspekte, sich natürlich den ganzen Tag zu bewegen, ist sehr, sehr gut, aber vor allem auch dann Stress reduzieren und dann halt nochmal den Impact zu haben, wirklich ein Krafttraining zu machen. Wenn man jetzt das Ziel hat, tatsächlich Muskelmasse zuzunehmen, ja, dann würde ich öfters am Tag essen. Wenn ich das Ziel habe, wirklich gesund und leistungsfähig zu sein, dann würde ich eher das Zeitfenster reduzieren und dann halt lieber auch, klar, Eiweiße natürlich mehrfach, also in wirklich hoher Dosis zu mir zu nehmen, dass ich halt einen Muskelerhalt auch habe. Aber das ist, wie gesagt, da entscheidet auch jeder selbst, wie er das handhaben will, ob jetzt jemand halt große Muskeln haben will, leistungsfähige Muskeln haben, welche Art von Sport er macht, was sozusagen die persönlichen Ziele sind.
Das heißt also, klar, es kommt auf das Ziel an. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu sagen, wir reden hier über Optimierung. Das heißt, Ich glaube, es ist auch immer eine gute Idee zu gucken, was passt in meinen Lifestyle rein, womit fühle ich mich gut. Ich kenne es zum Beispiel jetzt aus dem Coaching, viele meiner Klienten trainieren morgens und machen auch sehr gute Fortschritte. Das heißt also nicht, dass wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh Gott, wie soll ich das denn abends unterkriegen, dass man halt keine Fortschritte macht, sondern dass man halt vielleicht einfach nur dann ein bisschen bessere Rahmenbedingungen noch hat oder noch ein paar Prozent mehr rausholen könnte.
Ja, sag mal so, das hängt ja auch ein bisschen an persönlichen Lebensbedingungen ab. Der Vorteil halt, morgens zu trainieren ist, weil meistens hat man halt irgendwie andere Tagesabläufe. Also morgen, ich meine, man kann auch um 5 aufstehen und 2 Stunden trainieren. Also jeder kann ja morgen sozusagen entscheiden, bevor er irgendein Termin reingeht, was er dann macht. Das ist am Nachmittag ein bisschen schwieriger. Nachmittag und Abend, da gibt es dann andere Termine, dann gibt es irgendwie Meetings, die sich überziehen, dann gibt es irgendwie private Verpflichtungen. Also das ist sozusagen... eine tägliche Routine am Morgen zu machen, kann halt die Stärke sein. Und dann kommt es ja auch darauf an, zum Beispiel Ausdauer zu trainieren, was man trainiert. Man ist natürlich leistungsfähig in der Früh, das heißt, Konzentrationsfähigkeit ist höher, all diese Sachen. Und es hängt aber auch individuell ab. Also nur ein Beispiel. Wenn man guckt, was lässt einen altern und was ist wirklich gesund. Also was ungesund ist, ist, wenn man einen hohen Glukosespiegel im Blut hat, weil was die Glukose macht, die setzt sich sozusagen an die Eiweißstrukturen ran, verklebt dann die Eiweiße und führt halt zu einem schnelleren Altersprozess und zu einer geringeren Leistungsfähigkeit. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir jetzt, also du Marc und ich oder ihr alle, die zuhört, das gleiche essen würden, wir essen jetzt eine Mango oder eine, keine Ahnung, Steak, ist auch völligst egal, dann würde sich bei uns komplett unterschiedlich danach der Glukosespiegel im Blut, bei manchen wird er nach oben gehen, bei anderen nach unten, bei anderen gleich bleiben, also würde sich komplett unterschiedlich einspielen. Das heißt, eigentlich müssten wir erstmal analysieren, also Marc und ihr Zuhörer und auch ich, wie wirken wir, also wie sozusagen verändert sich unser Glukosespiegel, und dann müssten wir eine bestimmte Diät haben. Das hat sich rausgestellt in einer Studie tatsächlich von, wir essen ungefähr, ich glaube, 50 Mahlzeiten pro Woche. Das hat man mit 1000 Probanden ausgeführt, also 50.000 Mahlzeiten, die man untersucht hat. Das war das Ergebnis daran. Die setzen jetzt gerade die nächsten Folgestudien auf, dass man auch tatsächlich sieht, okay, wenn ich jetzt diesen Glukosespiegel halt einneutralisiere, das heißt mein Essen nehme, dass der immer stabil bleibt, wie wirkt sich das denn aus und wie drastisch sind die Unterschiede? Aber das zeigt halt schon alleine, dass es auch oft gut ist, auf sich selber, auf sein Gefühl zu hören, weil wenn wir das gleiche essen, jemand sagt, ja, das ist gesund, das ist toll, muss ich so machen, ja, dann hat das bei uns halt wirklich leider total unterschiedliche Auswirkungen. Das heißt, viel auch immer den Körper kennenlernen, sich reinfühlen, und das merkt man ja auch sozusagen, gerade wenn man halt dranbleiber ist, man ist fit, dann jedes Mal bewegt man sich, hat Erfahrung gemacht, und es ist nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt in einem Monat alles erreichen. Nee, wenn ich halt wochenlang dranbleibe, kriege ich die Erfahrung, weiß ich, wie es ist, wenn ich mehr trainiere, wie ich weniger trainiere, wenn ich das esse. Und das über die Erfahrung macht das, was dann eigentlich wirklich effektiv macht und vor allem, was auch dann Spaß macht.
Lass uns mal Nägel mit Köpfen machen. Du hast in deinem Buch Entscheide selbst, wie alt du bist, am Ende ja 10 Gebote zusammengetragen. Also was sind so 10 Punkte, wenn jetzt das Ziel ist, ich möchte gerne so einen Lifestyle führen, dass ich halt möglichst gesund alt werde, dass ich vielleicht sogar, und ich glaube, es ist auch in vielen Fällen möglich, auch im Alter nochmal die Uhr ein bisschen zurückzudrehen. Was sind da die tiefhängenden Früchte, die jemand abernten kann? Was sind die Dinge, die wirklich helfen, um dem Körper jung zu halten?
Erstmal die üblichen Stellhebel sind mal Ernährung, dann Bewegung und dann die mentale Fitness. Was auch noch absolut unterschätzt wird, vorher schon ein bisschen drauf eingegangen, wirklich die soziale Interaktion. Und dann vor allem, ganz, ganz wichtig, ist tatsächlich die Einstellung. Also wirklich die mentale Einstellung, die ich dazu habe, zu den Tätigkeiten, was ich mache. Ich habe das ja vorher schon gesagt mit der Studie eben von der Harvard University mit den Zimmermädchen. Eine komplett andere Einstellung hat einfach Rieseneffekte. Jetzt kommen wir zur Ernährung. Also man weiß, also je nachdem, was man jetzt will, wenn man das Leben wieder verlängern will, dann weiß man aus rein wissenschaftlicher Sicht, ist es so, dass eine rein pflanzliche, also eine rein vegane Kost wesentlich gesünder ist. Heißt aber nicht, dass man nicht auch Fleisch essen kann. Also beispielsweise die jüngste Frau ist gestorben mit 119 Jahren aus Äthiopien. Die hat beispielsweise 3 Eier am Tag gegessen, ein gekochtes und 2 rohe Eier, ist 119 geworden. Also reicht auch, ja, war dann nicht rein vegan. Also ich selbst zum Beispiel esse auch 2, eigentlich je nach Lust und Laune, aber ich hau mir einfach auch meistens rohe Eier rein, einfach in Mix nach dem Training. Ja, finde ich irgendwie gut und passt irgendwie zu mir. Natürlich ist es so, wenn sie rein pflanzlich basiert ist, lebt man im Durchschnitt, sagt man, ungefähr 5 Jahre länger, als wenn man jetzt Fleisch isst. Kommt aber darauf an, natürlich, wenn ich mir jetzt Kuchen reinhaue, dann esse ich halt lieber, es ist wahrscheinlich gesünder, wenn ich irgendwie einen Schnitzel esse, ja, oder zumindest ein gutes, qualitativ hochwertiges Steak, vielleicht noch ein Bio-Steak, dann ist es auch wieder was anderes von der Verhärtung, ja. Es gibt auch, sag mal, wenn man einen Fisch jetzt fängt, da gibt's auch wieder, ja, sag mal, wenn er jetzt wieder aus dem Meer kommt mit großer Quecksilbervergiftung, also es ist immer so ein Trade-off, was kann man machen, aber im Endeffekt ist es so, rein pflanzliche basierte Ernährung, ich würde sagen, die Paleo-Diät ist relativ gut. Paleo-Diät ist im Endeffekt, ich würde mal sagen, die Steinzeit-Diät, also man isst halt hauptsächlich am Abend und man isst eben das, was es früher gegeben hat, also wo wir evolutionsbiologisch drauf angelegt sind, das ist im Endeffekt Gemüse, das ist Obst, das sind Nüsse, vielleicht noch ein bisschen Fisch und ein bisschen Fleisch. Wenn man jetzt noch länger werden will, dann kann man halt das Fleisch reduzieren. Gibt's ja auch den Spruch, es gibt Leute, die ja, die essen nur Obst und Gemüse, rauchen, trinken nicht und zur Strafe werden sie 100 Jahre alt. Also im Endeffekt kommt schon so ein bisschen drauf an, an eben glücklich, gesund und zu genießen. Aber jetzt waren wir ja noch bei der Bewegung. Also Bewegung ist es so, es ist gut, sich möglichst viel zu bewegen. Also als Beispiel nur, wir brauchen schon alleine, ja, kommt drauf an wie, aber so ungefähr 3 Stunden Bewegung der Gelenke, damit die Gelenke, Knochen und so weiter alle auch mit Mineralstoffen versorgt werden. Also wir sind einfach, ich sage mal, Bewegungstiere in dem Sinne.
3 Stunden am Tag?
Ja, 3 Stunden am Tag und das kriegen wir natürlich mit unseren sitzenden Jobs relativ schlecht hin. Es ist auch besser, sich sozusagen länger zu bewegen, als irgendwie kurz intensiv zu bewegen, je nachdem, was man machen will. Weil es ja auch klar und plausibel ist, wenn ich mich öfters am Tag bewege, dann wird ja zum Beispiel mein jetzt Gelenke zum Beispiel mal kurz durchblutet oder zumindest bewegt. Oder die Lymphen oder der Blutkreislauf, zum Beispiel Gehirn. Es kommt ja zu einer Gehirnverjüngung beispielsweise, zu einer Bildung von neuen Synapsen, wenn ich mich bewege. Ja, vielleicht steuere ich da gleich mal wieder eine Studie ein, die wir bei uns gemacht haben an der Jakobs-University, Kollegen von mir, bewegtes Altern. Wir haben 3 Gruppen genommen und haben geguckt, wie wirkt sich ja die Bewegung aus auf die Art der Intelligenz. Gruppe 3 war halt nur eine Kontrollgruppe. Gruppe 1 war es so, dass Gruppe 1 hat, also ältere Menschen, die gekommen sind, 3-mal die Woche Walking gemacht haben, also moderate Bewegung, also schnelles Gehen, jeweils eine Woche lang über 52 Wochen, also ein Jahr, Intelligenztests danach gemessen, hat sich gezeigt, dass es zum einen linearen Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit gab. Das heißt, die, also Probanden, die mitgemacht haben, haben ihre Intelligenz verbessert. Warum? Ganz simpel. Die machen einfach eine Durchblutung des Gehirns, neue Bildung der Synapsen und dann werden die dort sozusagen eingesetzt und eine schnelle Reaktionszeit. Die 2. Gruppe, die haben auch sich 3-mal die Woche getroffen, aber für Koordinationsfunktionen. Also ich sage es mal zum Beispiel Tai Chi. Die kamen heraus, auch wiederum wöchentlich getestet, eine höhere Antwortpräzision. Das heißt, genauere Antworten, präzisere Antworten. Das heißt, die Art der, sag mal, physischen Aktivität entscheiden darüber, über die Art, wie wir denken, wie intelligent wir sind. Ich sag mal, Fußball spielen alleine reicht auch nicht, sondern immer, wenn wir uns halt bewegen, ja, dann durchbluten wir das Gehirn, dann werden Synapsen gebildet. Aber der Körper braucht die ja nicht, sondern er braucht die, wenn wir danach, sag ich mal, Schach spielen oder Matheaufgaben lösen, was lernen, was lesen, soziale Interaktion haben, dann werden die sozusagen gebildeten Zellen genau an diese Stellen im Gehirn dann verpflanzt, wo wir sie tatsächlich brauchen. Deswegen zeigt sich auch Kombination, egal ob das bei Tieren ist, Tierexperiment mit Ratten, zeigt sich auch bei Schülern beispielsweise viele Experimente, dass wenn die sich bewegen, können die sich Sachen besser merken. Das ist also auch ganz, ganz wichtig, die Bewegung. Da gibt es jetzt natürlich nochmal viele Konzepte. Es ist auch gut, da die klassischen Dinge zu haben, also sprich Kraft, Ausdauer, aber vor allem auch ganz unterschätzt Mobilität. Das machen viele der Kraftsportler überhaupt nicht. Also ein Muskel, wenn man mal sich überlegt, und mir geht es da ähnlich, also wenn ich in Fitnessstudio zum Beispiel gehe, passiert bei mir relativ selten, weil ich mache halt sehr viel Calisthenics, Eingewichtsübungen. Also mein Konzept heißt ja Zero Fitness, also Null Fitness, das heißt, wir haben ja alle irgendwie wenig Zeit. Was ich mache ist, ich mache zum Beispiel kurze Sprints über den Campus, ist dann irgendwie ein Meeting einen Kilometer entfernt. Oder ich renne, und das hat sich angefangen, eigentlich aufgrund des Zeitmangels, dass ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich die Straßenbahn noch kriegen, muss aber noch schnell was fertig machen, dann mache ich es schnell fertig und dann brauchen wir halt nochmal diese 8 Minuten. Ich brauche halt jetzt 4 Minuten oder 3 Minuten bis zum Zug. Das gibt halt einen kurzen Sprint. Die Turnschuhe sind meistens an. Das heißt, ich spare Zeit, also minus Fitness und werde dabei noch fit. Denn früher hat man gedacht, also lebensverlängernd und vor allem gesundheitsfördernd, ist es so, wenn man halt lange Ausdauertrainings hat, wie Marathontraining und so weiter. Heutzutage weiß man, dass kurzfristige, vor allem unterschiedliches, also Intervalltraining, unterschiedliche Belastungen führen tatsächlich zu einer Leistungssteigerung und zur Verhinderung von Herzinfarkten. Das heißt, ich versuche halt dann unterschiedlich zu sprinten oder Meetings zu machen. Meistens, wenn ich nach Hause komme, mache ich so Übungen wie, es gibt ja 4 Grundformen, die man haben kann, Klimmzüge, Kniebeugen, Liegestützen und das Gegenteil von Liegestützen, die meisten nicht kennen, die meisten auch nicht können und nicht wollen, weil es anstrengend ist, ist nämlich die Brücke. Also sprich nach hinten, also den Rücken eben zu trainieren, da braucht man eine höhere Flexibilität. Ich versuche immer, das zu trainieren, was ich am wenigsten kann. Das ist auch leider das Anstrengendste. Das heißt, es ist ja meistens so, wenn man jetzt zum Beispiel Klimmzüge macht oder irgendwas anders. Also man soll alles immer mit einer Hand, mit einem Bein machen. Also ich mache zum Beispiel Pistol Squats mit einem Bein, links und rechts in der Pistol Squats. Und ich gebe aber das vor, mit meinen schwächeren Beinen fange ich an. Wenn ich sage, ich schaffe da halt, keine Ahnung, 10 Wiederholungen, würde ich 10 Wiederholungen machen, dann am rechten Bein 10 Wiederholungen und dann halt mehrere Sätze. Das gleiche mit Klimmzügen, also links eben Klimmzug, rechts Klimmzug. Oder wer halt, was ich dann Archer-Klimmzüge kann, einseitig belasten, funktioniert das auch. Also es ist alles immer, zu versuchen, dass man das schwächste Glied nimmt. Und das gleiche ist dann eben auch bei der Brücke, dass man sagt, man macht halt die Brücke. Und mit diesen Grundformen hat man so gut wie den ganzen Körper halt trainiert. Und da kann man ja Variationen machen. Bei Liegestützen kann man die halt intensiv erhöhen. Liegestützen, wenn man will, halt mit einer Hand oder wenn man will, mit 2 Fingern, wie halt Bruce Lee. Oder man kann halt dann, zum Beispiel, Handstand Liegestützen machen, funktioniert auch. Also das ist jetzt sozusagen Bewegung, das heißt über den Tag integrieren. Ich mache zum Beispiel ganz witzig mit Kindern immer zusammen, ich sage hoch wie eine Krabbe, runter wie ein, also die Treppen, runter wie ein Bär, was dazu führt, dass ich zum Beispiel, Krabbe ist ja, wenn man sozusagen, ja, die Treppe rückwärts hochgeht, also mit dem Kopf voraus, aber sozusagen hinten auf den Händen. Und der Bär wäre einfach so, haben wir halt einfach erfunden, so selber halt so genannt, wäre mit Kopf über runtergehen, ähnlich wie die Shaolin-Mönche ja am Morgen dann irgendwie den Berg runterlaufen. So, das mache ich halt jedes Mal, wenn ich nichts habe im Haus bei uns, mehrere Stockwerke, gehe ich halt immer Treppen hoch und runter und wir lachen uns halt alle mal kaputt, die Kinder, weil es einfach riesen Spaß macht, kostet keine Zeit, außer vielleicht ein paar Sekunden langsamer zu sein, als wenn ich normal runtergehe, aber macht halt riesen Spaß. Ich muss mich da gleichzeitig konzentrieren, bin präsent und komme halt mal raus eben von dem Sitzen. Es sind also auch diese Bewegungselemente, die ich halt einbaue. Bei uns steht im Garten zum Beispiel ein Trampolin. Wenn ich mit den Kindern bin, irgendwie versuche ich halt immer, wenn ich nicht arbeite, mit den Kindern irgendwas zu machen und mich zu bewegen. Das heißt, Trampolin springen, am Kinderspielplatz irgendwie nebenbei Klimmzüge zu machen, Fußball zu spielen, dabei mache ich einen Handstand, Klimmzüge und sowas. Einfach bewegen. Selbst so, wenn ich halt Schach spiele, macht mein Sohn total gerne mit 6 Jahren, ist total begeistert. Ja, da kann man sich auch hinsetzen, eine Planke drauf machen. Selbst wenn jemand sagt, Fernsehen ist ungesund, sage ich, na gut, du kannst ja auch irgendwie dich einfach mit der Planke, wie ich es jetzt mache, zum Beispiel einfach abstützen, nach oben gehen und so kannst du halt dann, weiß ich, 2 Stunden Fernsehen gucken und bist danach topfit, ja? Also das sind so ein bisschen Kreativität. Genauso, wenn ich Straßenbahn fahre, wenn ich Zug fahre, kann ich ab und zu mal, selbst im Meeting sitze ich und lupfe ein bisschen an. Bei mir lachen sich halt alle schon kaputt, weil die mich halt natürlich schon kennen. Ja? Dann, wir hatten bei Ernährung auch noch vielleicht einen Aspekt, den ich noch einbringen möchte, wo ich auch viel experimentiere. Ich finde, Ernährung ist natürlich, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, ja, dann ist es sowieso basisch, ist es sehr gesund. Meine Erfahrung ist, dass man so gut wie nicht krank werden kann. Und das ist auch jetzt mit Leuten, denen ich spreche, in Leistungszentren, zum Beispiel Profifußball und so weiter, wird überall eigentlich, werden schon Milchprodukte verbannt. Weil was halt Milchprodukte ist, Milchprodukte übersäuern den Körper. Das heißt, die bilden immer Säure. Also egal, ob das, ich habe sehr früh zum Beispiel Magerquark, was man nimmt, ganz, ganz viel früher gegessen, Milch und so weiter. Habe aber gemerkt, wenn ich das nehme, verschleimt es hinten zum Beispiel, das bildet eben Säuren im Körper, die eben nicht so gut sind. Das heißt, ich gehe jetzt lieber auf eben die ganzen Basis und Sachen. Also was ich zum Beispiel selber nehme, ist nach den Trainingsimpulsen Chlorella, Spirulina, Brauhefe. Chlorella, Spirulina hat zwischen 40 und 60% Eiweiß. Klar kann man nicht so viel nehmen davon. Dann nehme ich zum Beispiel Chiasamen, haben 20% Eiweiß, Lupiniensamen, Lupinienmehl. Also da kann man schon recht kreativ werden zwischen den Pflanzen, die wesentlich mehr Protein haben als Fleisch. Ja, also ich habe in der Pute, ich weiß es jetzt gar nicht wie viel, müsste ich jetzt mal nachgucken, ob das 12 oder 15% Protein sind. Fisch hat, denke ich mal, 19-20%. Aber Chiasamen hat halt genauso viel, ja, sogar noch mehr. Und gleichzeitig dann sind viele der Pflanzlichen halt wie Lupiniensamen zum Beispiel extrem basisch. Also da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel machen. Und was ich persönlich jetzt von der Familie noch habe, weil mein Großvater halt ein Unternehmen für Arzneipflanzen und Gewürzpflanze gegründet hat, das ist ein bisschen mein Steckenpferd, ist Kräuter. Das heißt, ich habe selber Experiment im Garten, stehen bei mir über 100 Kräuter zu Hause, Anti-Aging-Kräuter von eben Thiagolan, Unsterblichkeitskraut bis Fruitjeng, chinesisches Kraut. aber ganz normale Küchenkräuter, die ihr einfach in jedem Supermarkt fast bekommt, also sprich Basilikum, Thymian, Rosmarin, Petersilie, Schnittlauch, sind alles Gewürze, die extrem basisch reagieren. Die sind vor allem antiseptisch, das heißt, wenn ein Anflug von Krankheiten nimmt, wirken die wie ein Antibiotikum. Das heißt, ich ziehe mir halt von allen immer einiges rein. Was auch gut ist, ist, statt jetzt zum Beispiel, man nimmt jetzt einen Strunk von Petersilie oder einen Punkt von Schnittlauch, dann würde man sich eigentlich quasi, ich sag mal ein bisschen übertrieben, vergiften. Also das weiß man von Studien, Moringa-Pulver zum Beispiel wirken genotoxisch, das heißt tatsächlich eine Veränderung des Erbmaterials. Und zwar aus folgendem Grund, also wenn man zu viel Material hat, also zum Beispiel genauso wie zu viel Ernährung, zu viel Eiweiße, dann führt es eigentlich zu einem wesentlich, ja, also eigentlich eine Verkürzung des Lebens. Wenn man jetzt Thymian hat, dann wird man quasi, sage ich jetzt mal, nicht mehr krank, weil man hat ja ein Antibiotikum. Ein anderer Tipp noch ist, hohe natürlich Anzahl von Antioxidantien aufzunehmen. Was ich halt selber nehme, ist beispielsweise Kakao. Es gibt ja, wenn man also hier in Hamburg zum Beispiel ins Schokoladenmuseum geht, dann sieht man, die geringe Qualität von Schokolade ist viel Zucker, viel Fett. Die hohe Qualität der Schokolade ist eigentlich die Kakaobohne. Also desto mehr Rohkakao da drin ist, desto gesünder ist es, desto teurer ist es natürlich. Deswegen wollen ja die meisten die Schokolade produzieren, lieber Zucker und Kakaofett reinhauen. Ist aber super gesund, das heißt, man nimmt sogar ab, wenn man Schokolade isst. Mir schmeckt die super. Was man nimmt, ist zum Beispiel Kakao, Bohnen, Rohkakaobohnen und kombiniert die mit Banane oder mit Trockenfrüchten. Ja, Trockenaprikose zum Beispiel schmeckt absolut fantastisch. Ein bisschen gewöhnungsmäßig ist es wie halt eine Zartbitterschokolade, die halt sehr, sehr intensiv ist, weil da viele Geschmacksstoffe drin sind. Aber Kakao hat eines der meisten Oxidantien, die es überhaupt gibt. Vielleicht direkt schon nach Grapefruit-Kernextrakt und so weiter. Ist also ziemlich gesund, das eigentlich im Plan mit einzubauen. So, was wir noch nicht hatten, ist bisher die mentale Fitness. Das ist tatsächlich so, dass unsere Einstellung, alleine eine positive Einstellung zum Alter, gewinnen wir 7,5 Lebensjahre. Ja, das heißt, einfach nur, wenn wir denken, dass Alter was Positives ist, dann wird es als positiv wahrgenommen. Die anderen Dinge, die wir jetzt gesagt haben, also was natürlich ganz wichtig ist, ist erstmal, das machen eh die meisten von euch sowieso wahrscheinlich nicht, die ja zuhören, rauchen oder übermäßig trinken. Wenn man das macht, also wenn man das nicht macht, sage ich mal, gewinnt man schon statistisch gesehen 18 Lebensjahre. Also schon extrem, wirklich 18 Lebensjahre. Wenn man jetzt nicht Couch-Potato ist und, sage ich mal, ja, direkt nur auf der Couch rumhängt und Chips isst, gewinnt man alleine über diesen Bewegungsmangel halt schon mal, wenn man halt sich bewegt ein bisschen mehr, gewinnt man schon mal 5 Lebensjahre. Dadurch musst du kein Hochleistungssportler sein, das reicht halt auch schon, einfach mit einem, ja, zu Fuß in die Arbeit zu gehen, mit dem Rad zu fahren, Straßenbahn zu fahren. Also selber merke ich das, ich bringe zum Beispiel Kinder in der Früh, also bringe ich erstmal einen in die Schule, Alexander mit 6 Jahren, den anderen in den Kindergarten. Meistens ist es auch so, ich nehme den halt oft in den Arm und dann sprinte ich zur Straßenbahn, sprinte zum Kindergarten. Wir haben da halt riesen Spaß zusammen, indem wir zusammenlaufen oder ihn auf die Schulter nehmen. Rennen, das ist wirklich hochintensive Trainingseinheit, wenn er halt nochmal so 20, 30 Kilo man mit rumträgt. Aber da merke ich halt Schrittzähler, okay, ich habe dann, gehe dann noch in die Arbeit, dann auch zum Zug, habe ich halt 13.000 Schritte zusammen. Und wenn ich halt zu Hause arbeite und das alles nicht mache, dann habe ich vielleicht 2.000 Schritte. Und ich glaube, der Durchschnitt, habe ich mal gehört, ist irgendwie so in Deutschland 3.500 Schritte. Also extrem wenig, weil man soll ungefähr 10.000 Schritte am Tag haben. Und das schafft man halt, indem man sagt, okay, ich meine, warum muss ich, wenn es nicht notgedrungen, klar, manche müssen das, aber ich freue mich halt, wenn ich nicht Auto fahren muss. Ich freue mich auch zum Beispiel beim Einkaufen, dann gehe ich mit dem Kinderwagen, mit der Thule, dann wird es halt einmal vollgeräumt und fahre ich nicht mehr Auto hin, gehe ich mit der Straßenbahn, laufe durch die Gegend, ist für mich praktischer, spare ich mehr Zeit und habe noch was für meine Fitness getan. Ja, also das heißt auch diese Minus-Fitness oder Zero-Fitness, ich versuche halt Bewegung überall eben irgendwie, wo es geht, in den Alltag zu integrieren. So, dann haben wir den letzten Faktor noch, das soziale, der soziale Aspekt, der extrem wichtig ist. Ja? Also mein super, super, super Hobby ist Tanzen. Zouk, das ist moderne Form des Lambada. Das ist so, dass Tanzen natürlich mehrere Dimensionen hat. Also es hat diese soziale Aspekte. Ich habe zum Beispiel eine Ausdauer. Also ich bewege mich, ich muss aber sofort präsent sein, wenn ich halt in der Arbeit bin, totalen Stress habe. Ja, das ist der Partnerin egal, der Partnerin, die will, dass sie halt geführt wird. Ich muss sofort im Einklang mit der Musik sein, mit meiner Bewegung. Genauso als Partnerin, die muss präsent sein, die kann ja nicht irgendeine Führung des Mannes nicht annehmen. So, dann habe ich aber auch Regelmäßigkeit, ja, Freunde zu treffen beim Tanzen. Ich bin dann in Musik, ich bin im Augenblick. Das heißt dann, keine Ahnung, 12, 14 Stunden Arbeitstag, sofort vergessen, in der Musik drin. Alle möglichen Endorphine, Glücksstoffe hauen sich raus, Bewegung haut sich raus und eigentlich sind alle Sorgen, alles ist halt komplett weg. Das zeigt sich auch natürlich, warum es halt dann gut ist, eben zum Beispiel mal ein Gläschen Wein zu trinken, ja, weil man halt dann einfach mal lässt von den Alltagssachen, man entspannt sich ein bisschen, man kommt ins Plaudern rein mit Freunden. Und das ist eben auch wichtig. Familie, Freunde, soziale Interaktion auch im Büro und die halt auch positiv zu gestalten. Und das zeigt sich ja, was ich vorher gesagt habe im Experiment. Wenn du jetzt, sag mal, so einen riesen Leistungsunterschied hast, wenn du in der Früh schon aufwachst und sagst, oh, was habe ich für einen Scheißtag, oder du wachst auf, wird der geilste Tag meines Lebens, ja, dann gehe ich hin und sage, und das, ich habe zum Beispiel ein Morgenritual, eine Morgenroutine, wenn ich aufwache, habe ich erstmal Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist der größte Trigger eigentlich, finde ich, für Erfolg. Und zwar erstmal, also äußerliche auch für Glück, ja, ich kann mir, jeden Tag kann ich mir überlegen, wenn ich, ich sage, mein Sohn, der 6 Jahre alt ist, sage ich, wenn er irgendwie weint, weil er so einen Bruder haben will, dann sage ich, du, es gibt unendlich viele Sachen auf der Welt. Du willst jetzt eine Sache haben. Wegen der einen Sache bist du unglücklich. Habe ich gesagt, macht keinen Sinn. Sondern, wenn du keine Sache auf der Welt hast, nur eine Sache, und wenn es nur du selber bist und sonst nichts hast, nicht zum Essen, gar nichts, kannst du sagen, wow, ich habe das, ich bin glücklich. So, und das ist diese Dankbarkeit, wenn man halt schon aufwacht und sagt, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, ich bin dankbar, dass meine Familie gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine Heizung habe. Ich meine, wir haben ja in Deutschland wirklich schon alleine 1000 Sachen, die man sofort aufzählen kann, für was man dankbar ist. Dann kommt man rein in diese Positivhaltung, diese Glückshaltung, weil das ist nämlich entscheidend für die mentale Einstellung. Es gibt von Stanford wiederum Experimente, die zeigen, dass wir evolutionsbiologisch sind wir darauf ausgerichtet, tatsächlich, ja, ein katastrophisches Gehirn nennt man das. Das heißt, wir sind darauf ausgerichtet, es könnte jederzeit der Säbelzahntiger um die Ecke kommen und uns fressen, dann ist man uns vorbei. Das heißt, evolutionsbiologisch, um zu überleben, müssen wir immer auf Alarmbereitschaft sein, Überlebenskampf und immer das Schlimmste denken. Ist uns aber für Kreativität, für Innovation im heutigen Alltagsleben und im ganzen Leben nicht gerade so förderlich. Was man machen kann, ist, wenn man 4-mal so viel Positives denkt wie Negatives, dann programmiert man sein Gehirn, um Positives zu erreichen. Dann zeigen sich Gehirnsteigerungen, also Leistungssteigerungen von IQ-Steigerungen von wirklich immenser Anzahl. Als Beispiel, was es heißt, also wir haben ja schon von dem Placebo-Effekt gesprochen. Es gibt den Rosenthal-Effekt. Der Rosenthal-Effekt in der Pädagogik nennt sich einfach wie folgt. Rosenthal hat einfach Lehrern gesagt, ihre Schüler sind jetzt vom Entwicklungssprung, also normaler IQ, Intelligenzquotient ist ja 100 Durchschnitt. Der hat dann gesagt, die sind hochbegabt, werden hochbegabt sein. Der Lehrer dachte, dass die hochbegabt werden, hat die öfters drangenommen, mehr gefördert. Nach einem Jahr hat man gemessen, die waren tatsächlich hochbegabt. Ja, da hat man IQ von über 140. Das heißt, das ist flexibel. Das heißt, wenn wir denken, dass wir intelligent sind, wenn wir denken, dass wir irgendwie eine tolle Familie haben, Freunde haben, erfolgreich sind, dann ist es ein Trigger, wie es zu einer Einstellung kommt und dann halt zu immensen Leistungsunterschieden kommt. Und mir sind gar nicht so diese Leistungsunterschiede im Äußeren so wichtig, sondern mir sind die halt in der Glück und in der Zufriedenheit relativ wichtig. Ja, dass man einfach, ich meine, das höchste Ziel ist einfach Glück, glücklich zu sein. Und wenn man glücklich ist, läuft alles anders auch besser. Aber auch die positive Einstellung, egal ob in der Arbeit, im Training, wenn ich natürlich eine positive Einstellung habe, das sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit, dann wird die sehr, sehr stark positiv zunehmen. Das heißt, ich fange halt erstmal an den Tag halt mit einer Dankbarkeit, wenn ich aufwache, ich versuche das auch abends ins Bett zu gehen. Ich habe zum Beispiel eine Routine mit meinen Kindern, die sind ja 4 und 6 Jahre alt, ich bringe die fast jeden Tag ins Bett, immer wenn ich nicht irgendwie auf Dienstreise bin, einer links, einer rechts und frage die, was waren die schönsten 5 Dinge, die ihr heute erlebt habt? So, Nummer 1 Effekt ist, die erzählen mir den ganzen Tag, was sie gemacht haben im Kindergarten, in der Schule, das ist ihr Verein Alltag, was ihnen super gefallen hat, dann weiß ich, was sie gerne mögen und vor allem, ich prime die positiv, dass sie halt super einschlafen mit einem Positiverlebnis, dann schlafen die besser, die träumen besser, alle Funktionen nachts laufen schon mal besser über die 10 oder 11 oder Stunden, was halt Kinder noch so schlafen. Und so können wir das als Erwachsene auch machen. Das heißt, wenn wir nochmal positiv irgendwas sehen, haben wir wesentlich besseren Schlaf, wesentlich bessere Regeneration, wesentlich bessere sozusagen, ja, also alle Leistungsfunktionen und vor allem halt auch ein langsames Alter. Also das heißt nochmal, wir haben eben im Endeffekt die Ernährung, wir haben die Bewegung, wir haben die mentale Einstellung und wir haben die soziale Interaktion, dass wir halt tatsächlich zusammen was gemeinsam mit Freunden eben machen und es zeigt sich auch, dass diejenigen, die halt in der Gemeinsamkeit sind, auch wesentlich älter werden.
Ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist, bei den Milchprodukten gibt es ja auch unterschiedliche zu der, du hattest Sven eingangs gesagt, Milchprodukte wirken säurebildend. Das gilt absolut für gerade für die Käsesorten. Es gibt aber auch zum Beispiel Molkeprotein, die leicht basisch wirkt und Kefir ist neutral. Also da gibt es durchaus Unterschiede.
Das heißt, wenn man Protein nimmt, nimmt man am besten Molkeprotein, würde ich sagen. Ja. Und also es kommt immer darauf an, was man haben möchte. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe sehr lange immer Joghurt gegessen, weil mir das absolut gut tut für die Darmflora. Studien zeigen auch beispielsweise, wenn man Joghurt isst, also mit wirklich lebenden Kulturen, mit guten Kulturen und vielleicht auch natürlich ein Bio-Joghurt, klar, dann lebt man eben auch länger. Ich habe nur noch gedacht, ich bin ja einer, der immer versucht, alles zu optimieren. Das macht auch Timothy Ferris beispielsweise, der isst jeden Morgen Sauerkraut. Und also ich kann auch, und ich habe einen relativ robusten Magen, also ich habe jetzt letztens zum Beispiel gekauft, halbes Kilo Sauerkraut und ich fetze halt ein halbes Kilo Sauerkraut weg und habe danach gar nichts, wo die Verkäuferin sagt, ja, das hat bei ihr durchschlagende Effekte. Und das ist tatsächlich, wenn man halt viel und alles isst, auch teilweise draußen an Blätter isst, also eine gute Darmflora hat, dann kann die Darmflora wirklich alles verdauen. Und da versuche ich halt zu optimieren. Das heißt, ich sage halt, und wenn man das länger macht, also gerade mit intermittierendem Fasten, mit Joghurt essen, dann habe ich halt gemerkt, okay, Sauerkraut schmeckt halt unheimlich gut. Und also mir zumindest, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und dann ist es wie so eine Sucht eigentlich, dass man halt gesunde Sachen will, ja. Also dass man direkt merkt, wenn man jetzt irgendwie roh irgendwie Sachen isst, auch die Sauerkraut isst, dann fühlt man sich halt wirklich lebendig und aktiv. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Aber ansonsten muss eben, wie gesagt, jeder halt gucken, wie es auf ihn selber passt.
Sven, vielen Dank. Du hast ja ordentlich rausgehauen hier auch schon. Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wem das halt zu schnell ging jetzt oder wenn du denkst, so, ich glaube, ich habe am Anfang schon wieder was vergessen. Du kannst das alles nachlesen in dem Buch Entscheide selbst, wie alt du bist. Und ich würde gern zum Ende des Gesprächs heute auch nochmal kurz auf dich zu sprechen kommen, Sven. Du hast ja schon einiges auch in deiner Karriere erlebt. Du warst halt viel im Ausland. Gibt's ein oder zwei besondere Erfolge, auf die du besonders stolz bist?
Naja, also Erfolg ist schwierig, auf was man stolz ist. Also eigentlich bin ich jetzt am stolzesten auf die inneren Entwicklung. Also erstmal so diese Selbstexperimente, dass ich halt versuche, alles umzusetzen. Und ich glaube, am stolzesten bin ich eigentlich auf die Erkenntnis. Und die hat ein bisschen in meinem Leben, also eigentlich drastisch geändert. Und zwar, ich habe früher auch immer versucht, natürlich wie jetzt, alles selbst zu optimieren. Und wollte aber immer viel erreichen. Und gerade als Wissenschaftler ist man halt oberkritisch, alles muss irgendwie hinterfragt werden. Und was ich dann irgendwie gemerkt habe, ist, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man mit dem Status, wie man ist, zufrieden ist. Also ein Beispiel zu nennen oder das ein bisschen zu erklären. Ja, ich kann ja jeden Moment entscheiden, finde ich super, was so ist, oder ich kann mich beschweren. Es ist so, dass man ja selber mit seinen Gedanken sozusagen die soziale Welt kreiert, also via Stanford eben Social Construction of Reality, also sozialpsychologische. Wenn ich mich also beschwere, habe ich das Wort so reklamieren, heißt, ich gebe sozusagen, ich sage mal ein bisschen übertrieben, als Bestellung im Universum auf, ich will das nochmal, also wieder erleben, also reklamieren, also neu erleben. Das heißt, ich beschwere mich über irgendwas, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eintrifft. So, wenn ich jetzt aber dankbar bin für irgendwas, dann ist es sozusagen diese Dankbarkeit. Und wenn ich wirklich dankbar bin für etwas, was ich eigentlich noch gar nicht habe, ja, also erstmal für das, was ich dankbar bin, kriege ich schon mal positive Effekte. Wenn ich aber glücklich und dankbar bin, dass das und das eintrifft, ja, ob das Erfolg ist, ob persönlich ist, ob das Freundschaft ist, all diese Sachen, dann kriege ich sozusagen den Zustand mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. So, und jetzt ist das Entscheidende ist das eigentlich, sagt man ja, so Liebe, es ist so, wie es ist. Wenn ich alles, was auf mich zukommt, und wir erleben ja alle große, kleine Katastrophen, Scheiße im Privaten, im Beruflichen und so weiter. Wenn ich jetzt genauso wie mein Gewichtheber das nimmt und sagt, okay, ein Gewichtheber sagt ja nicht, oh Mist, jetzt muss ich 100 Kilo hochheben, sondern er sagt, super, jetzt schaffe ich 100 Kilo, 48 Stunden später schaffe ich vielleicht 105 Kilo. So, wenn man jetzt mit allem, was auf einen passiert, im Sinne der Resilienz sagt, okay, jetzt erlebe ich das gerade, ja, das ist ziemlich blöd, aber super, ich erlebe das jetzt, weil wenn ich das jetzt meistere, dann schaffe ich eben morgen, übermorgen noch viel, viel mehr. Diese Einstellungsänderung eigentlich hat bei mir extrem viel bewirkt, weil alles, was jetzt auf mich zukommt, gibt's halt kein Beschweren mehr, sondern gibt's so eine Dankbarkeit und sagt, super, das Universum, ich selbst, wie auch immer ich kreieren will, das Leben zeigt mir jetzt was, okay, aber das schaffe ich doch. Und desto schlimmer es kommt, sage ich, super, her damit, ich schaffe das und dann schaffe ich übermorgen noch viel mehr. Ja, das ist so dieser Trigger, den ich habe, der mir, finde ich, in der Entwicklungsspanne extrem weitergeholfen hat.
Hast du Vorbilder, Sven?
Vorbild in dem Sinne, dass ich eigentlich schon von immer so klein auf abgeguckt habe, nicht Vorbilder an sich, dass ich sage, okay, das und das, sondern ich pick mir eigentlich immer bei Leuten raus, ja, egal ob jetzt jemand Ernährung was gut kann, egal ob jemand einen super Humor hat, egal ob jemand, egal was Geschichten erzählen kann, versuche ich immer, okay, was machen die Leute und replizieren das, aber ich finde so wirklich, naja, Vorbild, also ich glaube, jeder ist halt wirklich einmalig, jeder von uns wird einmalig, ja, geboren. Und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich, dass eigentlich jeder Mensch, den ich treffe, ein Vorbild ist. Und eine Einstellung, die ich auch mal gehört habe und die ich auch ganz lustig fand, ist, bei jedem, den ich erfinde, selbst Leute treffe, selbst Leute, die mich ärgern, da kann man sich vorstellen, das sind eigentlich alles so Erleuchtete, die einen eigentlich nur sozusagen helfen wollen auf dem Weg der eigenen Entwicklung. Ja, das passt ein bisschen mit dem vorher auch zusammen.
Sven, gibt's was, was du an dir ändern würdest, wenn du es könntest?
Ja, also ich bin ja einer, der von allen wirklich extrem begeistert ist. Also ich brenne ja für die Sachen, die ich mache, die Ideen. Was bei mir immer so ein bisschen Punkt ist, wenn man halt viel brennt, kann man auch verbrennen. Und wir haben das schon ganz viele Leute gesagt, auch in Boston, Harvard, wo ich stehe, halt überall immer, ja, yeah, you're burning the candle on both ends. Also, dass ich wirklich so halt echt extrem intensiv lebe, halt immer auf Hochtouren gehe. Was mein Projekt ist, also ich mache es ja bewusst in irgendwie Sinne, aber ich versuche schon, so ein bisschen mehr Schlaf einzuführen, bisschen mehr Entspannung auch mal einzuführen. Das ist was, was ich dran arbeite. Und momentan ist alles gut so, wie es ist. Ist ja auch die sozusagen der Spaß dabei, es hochzudrehen. Aber eigentlich, wenn ich an mir wachse, muss ich sagen, naja gut, kannst ja viel effizienter arbeiten. Eigentlich bist du ja noch viel zu dumm, weil wenn du nur 4 Stunden schläfst, dann 8 Stunden, kannst du eigentlich mal dran arbeiten, an der Leistungsfähigkeit dasselbe in kürzerer Zeit zu schaffen oder durchs Hilfsmittel, was auch immer, und dann eben auch normal zu schlafen, weil das ist ein Aspekt, den ich auch gerade lerne. Es gibt eben ein Buch, ich glaube, das heißt Why We Sleep. Das ist vom Schlafforscher, der erstmal entdeckt hat, okay, ja, also erste Wissenschaftler, glaube ich, der ein Buch darüber geschrieben hat. Ich habe es meinem Vater zum Geburtstag geschenkt, habe dann nochmal geskimmt, die Top 10. Und da schreibt er auch im Buch, wenn du alles eigentlich diese 10 Regeln auch selbst vergessen kannst, das Wichtigste ist, stell den Wecker, wann du ins Bett gehst. Ich habe schon mal einen Wecker gestellt, der wird meistens immer noch weitergestellt, aber ich arbeite hart dran. Das ist sozusagen mein neues auch Projekt, tatsächlich eben mehr zu schlafen, weil man weiß ja auch gerade Muskelaufbau und alles, findet halt alles im Schlaf statt. Kreativität, Abspeicherung, was auch hilft, zum Beispiel Powernap mittags zu machen, hilft, um sich Sachen halt besser merken zu können. Man spart da auch wieder Zeit. Also das sind alles Dimensionen, die ich sozusagen mir gerne verändern würde. Trotz aller Entspanntheit sozusagen im Alltag, die ich, glaube ich, schon in Meetings und überall unter Hochdruck trotzdem an den Tag lege, bin ich extrem entspannt. Also trotz der Dynamik, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Relaxation Schlaf ist für mich, was ich mir wünsche, ja.
Das Buch heißt Entscheide selbst, wie alt du bist. Link findest du in den Shownotes, genauso wie alle anderen Infos und Stichworte, die vielleicht nochmal verlinkt werden sollten, kannst du da nachlesen. Sven, wo findet man dich am einfachsten online, wenn man gucken möchte, was du so machst oder vielleicht sogar dich kontaktieren will?
Also einfach meinen Namen Sven Völpler eingeben, Facebook, Instagram oder auch YouTube, subscriben am Channel, dann wird man eigentlich mit allen Informationen versorgt. Ich bin ja relativ viel gerade in Medien, es gibt permanent neuen Content-Beitrag und da wird man einfach wirklich live an den neuesten Entwicklungen kann man da teilhaben.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die habe ich mir von Tim Ferriss geklaut. Die fragt er nämlich auch immer am Ende seines Podcasts und ich finde sie so gut. Wenn du eine Nachricht an die Welt da rausschicken könntest, wenn du eine Nachricht zum Beispiel auf den Smartphones aller Menschen da draußen aufpoppen lassen könntest, was würde da stehen?
Da würde stehen, ich glaube, die 3 wichtigsten Wörter: Liebe, Liebe, Liebe.
Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Diese Fitness mit Marc Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95 €, auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 € pro Monat und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst.